Vor kurzem hatte ich nochmal so einen richtigen Aufwachmoment der unangenehmen Art, als ich von den Epstein-E-Mails erfahren habe, die in den USA jetzt kürzlich veröffentlicht worden sind und wo man eben so deutlich ahnen kann, dass es ein Netzwerk von reichen und mächtigen Menschen gibt, die im Hintergrund die Drähte ziehen und leider auch dazu neigen, unschuldige Menschen zu missbrauchen und für ihre Zwecke zu verwenden. Ob das Kinder sind, die sie in ihre dunklen Intrigen dann einweben in Sachen Missbrauch, ob das junge Frauen sind, denen irgendwas versprochen wird und die dann da dazu benutzt werden, irgendwelche Geheimnisse irgendwo rauszufinden oder Leute erpressbar zu machen. Und ich glaube, ich war bisher zwar schon auch darüber mir bewusst, dass es komische Sachen gibt, düstere Sachen hier auf der Erde, aber mir war nicht bewusst, wie eng dieses Netz ist und wie dicht das gewebt ist und wie viele bekannte Namen dann man auf einmal dann in diesen E-Mails wiederfindet und denkt, meine Güte, sind denn alle Leute in diese dunklen Machenschaften verstrickt. Und für mich war das ein sogenannter Red Pill Moment, so ein Moment, wo man wirklich aufwacht und der harten Realität auch ins Auge schauen muss, hat mich sehr bewegt und ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht und ich bringe euch heute die hoffnungsvolle Essenz, die ich aus der ganzen Erfahrung auch rausgezogen habe, in Bezug auf die momentane Zeitqualität. Und ich möchte auch mit euch teilen, warum meinem Gefühl nach wir gerade jetzt im Moment auch sehr heftige körperliche Symptome erleben, dass ganz viel in unserem Inneren los ist. Eben, das hat auch was damit zu tun, dass jetzt im Moment so viel ans Licht kommt. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge vom Morgenlicht-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich beschäftige mich mit körperorientierter Traumaheilung und der aktuellen Zeitqualität. Und ich möchte mit meiner Arbeit, dem Morgenlicht-Coaching, immer dazu beitragen, dass es Räume gibt, wo Menschen sich körperlich sicher fühlen und traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit, auch aus der Kindheit, sich langsam lösen können. Und von daher arbeite ich natürlich auch sehr viel mit Menschen zusammen, die in ihrer Kindheit zum Beispiel Missbrauch erlebt haben oder andere schlimme Dinge erlebt haben in sektenartigen Umgebungen aufgewachsen sind oder einfach sehr, sehr schlimmen Eltern ausgesetzt waren. Und mir ist es so deutlich, wird es jeden Tag immer wieder aufs Neue deutlich, wenn ich mit Menschen arbeite, wie hilflos Kinder sind und wie bedürftig Kinder sind und wie leicht Kinder zu manipulieren sind und wie schnell die Grenzen verschwimmen können, sobald Erwachsene irgendwo am Start sind, die böse Absichten haben. Und von daher, als ich so ein bisschen aus der Ferne diesen Epstein-E-Mail-Skandal in den USA beobachtet habe, wo ich auch ganz dankbar bin, dass überhaupt solche Dinge ans Licht kommen. Ich finde das super wichtig. Zwar lässt sich darüber streiten, wie das dann ans Licht kommt. So wie es aussieht, haben die einfach nur alle möglichen E-Mails veröffentlicht, ohne dass man jetzt weiß, woher stammt das genau und wo steckt jetzt wirklich was dahinter und was ist vielleicht auch nur Übertreibung oder so. Es ist alles im Moment, hat man das Gefühl, dass die Machthaber versuchen, ihre Macht und auch den schönen Schein irgendwie aufrecht zu erhalten. Aber die breite Masse von Menschen hat immer mehr Möglichkeit, einfach zu sehen, zumindest schemenhaft zu erahnen und zu erahnen, meine Güte, da passiert ja so viel hinter den Kulissen und da passiert einfach auch so viel Negatives hinter den Kulissen. Ja, und ich habe lustigerweise von einer anderen Frau, die sich auch mit Traumaheilung beschäftigt, gehört, die zu mir gesagt hat, hey, ich beschäftige mich auf keinen Fall mit diesen Epstein-E-Mails, ich will die nicht sehen, ich will nichts darüber hören, das ist alles furchtbar, ich will damit nichts zu tun haben, mein Nervensystem bricht dabei zusammen oder kann das nicht aushalten. Verstehe ich auch vollkommen. Ich hatte aber das Gefühl, es ist zumindest wichtig, dass ich in dem Maße, wie es mir möglich ist, ein bisschen schaue. Nicht jetzt forschend als Journalist, der sich durch die E-Mail-Berge wühlt und alle möglichen schrecklichen Dinge da, ob das jetzt Bilder sind von alten Männern mit jungen Mädchen oder ob das irgendwelche Beschreibungen sind, das muss ich jetzt nicht in allen Einzelheiten lesen. Aber mir hat schon die Energie gereicht und so ein bisschen ein paar Auszüge und ein bisschen ein paar Einblicke habe ich einfach mir, einfach fand ich wichtig, einfach mir anzuschauen. Und für mich hatte sich das aus der Ferne so angefühlt, wie wenn irgendwo so eine eitrige Beule ist und sowas richtig widerlich, geschwürmäßiges, wucherndes, ekelhaftes. Und das war immer so unter einer Art Decke und niemand hat es gesehen und niemand hat es bemerkt. Und jetzt im Moment diese Zeitqualität, wo immer mehr Licht auf die Erde kommt, manchmal auch ganz real durch immer mehr Sonneneinstrahlung und die Erde selber, die da auch drauf reagiert, habe ich das Gefühl, wird richtig dieser Teppich weggerissen und auf einmal siehst du, boah, da ist dieser ganze Dreck, da ist er am Licht, schau mal, wie hässlich das ist, schau mal, wie düster das ist, schau mal, wie tragisch und traurig das auch ist und das einfach zu sehen, ein Zeuge zu sein, da bei diesem Prozess dabei zu sein, das war mir irgendwie einfach wichtig. Es hat mich sehr erinnert an ja, Teile meines Weges und eben auch an viele Menschen, mit denen ich arbeite, die auch Schlimmes erlebt haben. Und ich glaube, dass ein Großteil dessen, was Missbrauch angeht, überhaupt nicht bekannt ist und nie ans Licht kommt, weil es entweder vergessen ist, weil die Leute keine Beweise haben, weil es damals wichtiger war, die Familie aufrechtzuerhalten, als da aus der Reihe zu tanzen und Sachen ans Licht zu bringen. Ja, da bin ich einfach nochmal so, habe ich mich nochmal so erinnert, wie oft das einfach der Fall ist, dass man irgendwie die Wahl hat, irgendwo hinzuschauen und diesen Teppich auch weggerissen zu bekommen. Oder ob man sich eben entscheidet, weiter zu schlafen und auch weiter die Realität in gewissem Sinne zu verdrängen. Und vielleicht kennt ihr diese Situationen. Ich mochte damals in den 90er Jahren den Film Matrix so gerne, auch wenn der so ein bisschen düster und technisch und so endzeitmäßig war. Aber mir hat der damals sehr gut gefallen. Das war dieser Film mit dem Keanu Reeves, wo der dann auch praktisch in so einer Realität einfach lebt und auf einmal begegnet ihm jemand und hält ihm diese blaue Pille oder die rote Pille hin und sagt, hey, wenn du die blaue Pille nimmst, dann schläfst du heute Abend ein und wachst morgen in derselben Realität auf und bleibst einfach in dieser Realität, in dieser Illusion vielmehr. Und wenn du die rote Pille, die Red Pill zu dir nimmst, dann wachst du auf und dann wirst du sehen, was halt wirklich los ist. Und er hat sich dann natürlich für die Red Pill entschieden. Und ich glaube, dass viele von uns, die ein inneres Erwachen oder einfach eine innere Öffnung erlebt haben, dass es uns auch so ging, ob das jetzt in Bezug auf die eigene Familie ist oder dein eigenes direktes Umfeld oder einfach auf einer größeren Ebene. Ich glaube, auch während der Corona-Zeit haben viele von uns nochmal so eine Art Red Pill-Moment erlebt, wo man dann das Gefühl hatte, ach du lieber Himmel, es kann ja wohl nicht wahr sein, was hier abläuft und wie die Umstände einfach sind, wie Menschen miteinander umgehen oder auch ihre Macht vom Staat einfach missbrauchen. Und das kann. Mittlerweile gibt es dann noch weitere Begriffe, die dazu erfunden wurden, nicht nur die Blue Pill und Red Pill, sondern es gibt dann auch diese Phase, durch die man oftmals geht, wenn einem Dinge bewusst werden, dass man in so eine Art Hoffnungslosigkeit verfällt und dass man das Gefühl hat, es macht alles überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, wenn das so schlimm ist, wenn es so schlimme Menschen gibt oder so schlimme Machtverstrickungen, für mich war es tatsächlich dann so, dass ich dachte, wir haben überhaupt keine Politiker. Wir haben überhaupt keine Demokratie. Ja, wir haben wie so eine Art Puppentheater, wo die normalsterblichen Leute sich dann die ganze Zeit streiten können, wählen wir links oder rechts oder rot oder grün oder gelb oder blau oder weiß der Himmel was. Und hinter den Kulissen ziehen ganz andere Leute die Fäden, die dann letztendlich tatsächlich irgendwelche Politiker in der Tasche haben, die erpressen mit irgendwas. Und das, ja, beobachte ich einfach immer wieder und finde es so, also ich habe mich auch immer gefragt, warum gibt es dann so viele Leute, die, wenn sie in die Politik gehen, ganz mit viel Ideal und Optimismus, dass sie dann nach ein paar Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sind und wie so eine Art Puppe geworden sind mit so leeren Augen und einfach nur weiter in die gleichen seltsamen Richtungen und Entscheidungen gehen. Wer zieht die Fäden? Was wollen die Leute eigentlich hinter den Kulissen? Wer ist das überhaupt? Und was für kranke Leute sind das zum Teil? Ja, und der Bill Gates war ja unter anderem einer, der sehr stark in diesen Epstein-E-Mails vertreten war. Und das war ja der Hauptsächliche, der auch während Corona gesagt hat, alle sollen sich impfen lassen und ich bin hier der Impfkönig. Und dann hat sich herausgestellt, dass er seine Frau betrogen hat oder lauter Affären hatte und alles Mögliche und dann irgendwelche Geschlechtskrankheiten ihr eingeschleppt hat und dann gefragt hat, wie er ihr heimlich irgendwelche Antibiotika verpassen kann. Und wo ich dann dachte, oh, du bist die moralische Instanz, die jetzt entschieden hat, ob sich Menschen hier in unseren Landen oder weltweit impfen lassen oder nicht. Ja, auf dich wurde gehört und du wurdest befragt. Und dann denkt man sich wirklich, wow, was sind die Leute, auf die wir hören, die so diesen schönen Schein haben in der Öffentlichkeit und im Hintergrund laufen ganz andere Sachen, ja, und machen die irgendwelche Partys mit minderjährigen Mädchen und missbrauchen eventuell angeblich vielleicht noch irgendwelche Leute links und rechts und niemand fragt nach, weil die Macht zu groß ist und dieser schöne Schein einfach aufrecht gehalten wird. Und da ist es einerseits irgendwie erleichternd. Ich habe bei mir auf Instagram nachgefragt, was sagt ihr dazu, dass diese E-Mails rauskommen? Wie geht's euch damit? Findet ihr das schlimm, weil es euch triggert? Oder seid ihr eigentlich eher erleichtert und froh? Und die meisten haben gesagt, ja, wir sind eigentlich erleichtert. Es ist eigentlich wirklich erleichternd, dass die Dinge ans Licht kommen. Es ist ein sehr unangenehmer Moment, genauso wie alle Leute, die Missbrauch erlebt haben, wenn sie sich das eingestehen, weil als Kind weiß man nicht, dass man Missbrauch erlebt. Man denkt, irgendwas ist komisch und die meisten Kinder denken, ich bin komisch, mit mir stimmt irgendwas nicht und können das gar nicht einordnen. Und irgendwann, wenn man anfängt, sein Trauma zu heilen, kommt man an diesen Punkt, wow, derjenige, der das mit mir gemacht hat, das war nicht in Ordnung. Ja, die Erwachsenen, die mir das angetan haben, das sind die, die schuldig sind und die einfach mir was angetan haben. Und das ist oft ein Moment der Erlösung, der Erleichterung, wo die Sache endlich auf dem Tisch ist. Aber es ist auch so ein sogenannter Blackpill-Moment, wo man dann so richtig runter in die Hoffnungslosigkeit rutschen kann. So nach dem Motto, wow, in allen Familien, ja, hinter den Fassaden, was da alles abläuft oder in der Politik, was hinter der Fassade da alles wirklich abläuft. Und wir haben so viele Skandale und so viele Dinge in den letzten Jahrzehnten, ob das die Kirchen betrifft oder irgendwelche Schulen oder Organisationen, wo du dann merkst, ach du lieber Himmel, was läuft hier eigentlich? Ja, wie verrottet und schrecklich ist das? Und es gibt so einen Moment, wo man dann das Gefühl hat, okay, dann macht einfach alles keinen Sinn mehr. Was soll ich dann machen? In Angesicht dieses Bösen, da verschlägt es mir die Sprache. Da bin ich winzig klein und schwach und ich kann nichts ausrichten. Ja, ich kann es so. Deshalb wirken manchmal auch die sogenannten Verschwörungstheoretiker, die einfach nur uns oft ein paar Jahre voraus sind und uns informieren über das, was sie hinter den Kulissen alles wahrgenommen oder rausgefunden haben. Deshalb wirken die oft so wahnsinnig bestürzt und sind so angespannt. Und man denkt immer, ja, jetzt beruhig dich mal. Aber die sind oft so richtig getrieben. Oder auch in Panik, in Aufruhr, in blankem Entsetzen darüber, wie schlimm die Zustände manchmal sind. Wie krass im Hintergrund das ist, was für Dinge da ablaufen. Ja gut, und da kann man natürlich hängen bleiben. Ja, und es gibt durchaus viele Leute, die sich für Wahrheit einsetzen, die sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen und die dann sterben, ob sie umgebracht werden oder einfach an der inneren Spannung zugrunde gehen, die sich da aufbaut. Auch die Tatsache, wenn ich das sage, was da los ist, dann werde ich von der Mehrheit der Menschen als verrückt abgestempelt, als Verschwörungstheoretiker. Oder ich kriege zumindest komische Seitenblicke oder man wirft mir vor, warum beschäftigst du dich immer mit diesen unbequemen Sachen? Jetzt mach dich mal locker. Ja, mir schreiben manchmal Leute auch mit, die richtig schlimme Impfschäden haben, die dann erzählen, ja, ich versuche überall hinzuschreiben und überall zu informieren, auch zu warnen. Das will niemand hören, niemand interessiert sich dafür. Ja, und wo man dann manchmal auch wirklich dann verzweifelt oder so einsam sich fühlt, in dieser, ich bin erwacht, ich sehe, was los ist, ich ahne, vielleicht auch manches nur, aber ich mir wird das jetzt offensichtlich. Und da an der Stelle ist es lustigerweise ganz oft so, dass man dann noch einen Schritt weiter geht. Und das ist ein super, super wichtiger Schritt. Ja, und wenn man den auslässt, dann ist die Geschichte nicht vollständig. Dann hat man sozusagen den Film nur bis in die schlimmste Szene in der Mitte, die Verfolgungsjagd, den auswegslos scheinenden Moment angeschaut. Und dann stoppt man den Film und schaut sich das Ende nicht mehr an. Und wagt nicht zu denken, dass es da noch einen weiteren Schritt gibt. Aber den gibt's. Und bei vielen Menschen ist es tatsächlich so, wenn sie an diesem Punkt sind, wo ihnen bewusst wird, es gibt das Böse. Es gibt es tatsächlich. Gerade wenn du in der spirituellen Szene länger unterwegs bist, die meisten Menschen dort würden sagen, es gibt nichts Böses. Ja, alles ist relativ, es sind nur Anteile von dir selbst, die du wieder lieben lernen musst und so. Und das ist alles sehr, sehr grau und matschig und undefiniert. Und dann, ja, aber manchmal hat man eben diesen Moment, wo man dem Bösen richtig gehend ins Auge schaut, dass man richtig merkt, wow, das ist wirklich was. Ja, wenn es auf der einen Seite zum liebevollen, heilsamen und Guten geht, dann bist du gerade oder diese Dynamik ist gerade total in die andere Richtung unterwegs, nämlich Zerstörung, Quälen, Missbrauch, Ausnutzen, kaputt machen, solche Dinge. Und manchmal begegnet einem das, ja, dass man einfach wahrnimmt, boah, das kann, ne, das kann nicht sein, dass der Guru irgendwie hinter den Kulissen alle möglichen Kinder missbraucht oder derjenige, wo man Vertrauen hatte und dachte, ach, das ist ein toller Lehrer und dass der dann die ganzen Schülerinnen irgendwie hinter den Kulissen da schlimme Sachen gemacht hat. Und dann schaust du dem Bösen regelrecht ins Auge und merkst, wow, es gibt dich wirklich. Ja, und für viele Leute ist das der Moment, wo sie innehalten und sagen, ja, Moment mal, jetzt in die Richtung, wo ich jetzt gerade schaue, da ist tatsächlich das Böse. Wow, da gibt es so viel auch davon als Beispiel, was man hier auf der Erde finden kann. Wow, das ist entsetzlich, das ist gruselig, oh, furchtbar. Aber wenn es das Böse gibt, also dieses Extrem, wo man immer weiter sozusagen den Bach runtergehen kann, in immer weitere höllische Tiefen und Perversionen, dann müsste ja logischerweise auf der anderen Seite auch etwas Gutes existieren. Etwas Liebevolles, etwas Echtes, etwas Leuchtendes. Ja? Wenn da der schwarze Abgrund ist und ich erkenne, da in die Richtung wird es immer schlimmer, dann kann ich mich ja eigentlich gerade mal umdrehen und in die andere Richtung schauen und fragen, ja, was ist auf der anderen Seite? Was ist, wenn man weggeht von den Epstein-E-Mails und von irgendwelchen Ringen, die Kinder missbrauchen, wenn man weggeht und in die andere Richtung geht, was begegnet uns dann da? Wo kommen wir dann dahin? Und das ist für viele dann dieser White Pill-Moment, wo sie sich wieder auf Gott ausrichten und wo vielen Menschen dann auch auf einmal Jesus begegnet. Ja, wo sie einfach, weil sie gemerkt haben, es gibt das Böse, ich als einzelner Mensch kann auch nicht dieses Böse besiegen. Das kann ich nicht. Ja, ich erstmal nicht, wenn ich schaue, wie groß das weltweit ausgebreitet ist, wie viel Einfluss das hat, wie das überall drin hängt. Und zweitens habe ich nicht, ich bin nicht derjenige, der in der Lage ist, ne, dieses feinstoffliche Böse, die Essenz des Bösen selbst zu überwinden. Ich kann das aus menschlicher Kraft nicht schaffen. Und statt dann in der Hoffnungslosigkeit, in der Düsternis hängen zu bleiben, stellt sich dann die Frage, wer kann das? Wer kann das Böse hier auf der Erde wirklich überwinden? Und wer macht das auch für uns? Und wer zieht jetzt im Moment den Teppich weg, dass dieses ganze Böse, diese stinkenden Haufen von Schrott auch so richtig ans Licht kommen, dass Sonnenlicht da drauf fällt und das desinfiziert werden kann, dass diese ganzen Horste des Bösen, ja, dass sie ausgeräuchert werden, dass sie sichtbar werden und ja auch immer mehr in sich selber zusammenfallen. Wer macht das? Aus welcher Ecke kommt das? Und viele Menschen, wenn sie eben in diese Richtung schauen, merken, oh, es gibt hier auf der Erde nicht nur die Macht des Bösen und die Verstrickungen und die Erpressungen und diese ganze bösartige Dynamik, die alle Menschen auch klein halten und unterjochen möchte, die uns in Angst halten möchte und getrennt halten möchte von unserem Bewusstsein, von unserem vollen Potenzial, auch von unserer Freude und Kreativität. Es gibt nicht nur das, sondern es gibt auch diese andere Seite. Und für mich war es tatsächlich dann so, dass ich mich interessiert habe mehr und mehr und mehr, als ich meiner Kindheit entkommen bin und all den Abenteuern, die ich da erlebt habe, dass ich mir einfach der Frage nachgegangen bin, gibt es sowas wie eine tiefere Liebe, so eine tiefere Essenz, gibt es das wirklich? Gibt es jemanden oder etwas, der mich einlädt zu heilen? Oder treffe ich immer wieder nur neue Missbraucher und neue Leute, die mich ausnutzen wollen oder gebrauchen wollen für irgendetwas? Und ich habe dann tatsächlich in der Stille mehr als jetzt erst durch andere Menschen, habe ich wirklich mehr in der Stille, in dem Hineinlauschen und Wahrnehmen gemerkt, dass es da etwas gibt. Und dieses Etwas ist anders als alle anderen Dinge. Als alles, was Menschen machen können, auch als, sage ich mal, dieses ganze Dunkle und Bösartige, da ist etwas, das ist total anders. Und am Anfang war ich so misstrauisch, weil ich so viel schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass ich gedacht habe, naja, wenn ich mich auf dieses Etwas einlasse, dann werde ich wieder enttäuscht, dann werde ich wieder verletzt, dann werde ich wieder im Stich gelassen oder eben wieder missbraucht und über den Tisch gezogen. Und deshalb habe ich am Anfang nur ganz vorsichtig, ganz zaghaft angefangen, da so ein bisschen rein zu atmen, rein zu fühlen. Mein Bild war immer so wie so ein kleines Teelöffelchen nur davon einzuatmen, von dem Etwas, was ich da wahrgenommen habe. Und was mich dann überzeugt hat, war, dass egal in welcher Stimmung ich an dem jeweiligen Tag war, wie es mir ging, wo ich war, was ich gerade alles so gemacht habe, ob ich dachte, ich hatte einen guten Tag, einen schlechten Tag, wow, das habe ich toll hingekriegt, schrecklich in den Sand gesetzt, was auch immer, dass da etwas wie Wohlwollen da war. Als könnte ich mich diesem Etwas immer zuwenden und da ist wie ein freundliches auf mich schauen, ein freundliches Annehmen, ein wie Arme, die sich ausstrecken oder eine Hand, die sich mir hinhält und immer sagt, ja komm so wie du bist und nicht mich bestraft, mich beschimpft, mich auslacht, hart mir gegenüber ist oder grausam, sondern immer dieses Wohlwollen, diese Ruhe, diese Liebe, diese Freundlichkeit, das hat mich angezogen. Das war wie wenn man einem hungrigen, ein wenig scheuen Tier jeden Tag Futter gibt. Und am Anfang ist das Tier, das erleben wir gerade mit unserem kleinen Streunerkater, der letztes Jahr zu uns gekommen ist, der immer noch sehr scheu ist und sehr wehrhaft und sehr misstrauisch, vor allem was Hände betrifft, menschliche Hände. Da hat er wahrscheinlich irgendwas mal erlebt, da hat er totale Panik davor. Und das Lustige ist, ich kann ihn streicheln, wenn er mich nicht sieht. Und dann genießt er das total und ich streichle ihn immer, wenn er zum Beispiel frisst oder so um meine Beine rumstreunt, dann kann ich ihn streicheln. Aber sobald er meine Hand sieht, flippt er total aus. Naja, und wenn man aber so einem kleinen Wesen auf ruhige Weise immer wieder Liebe schenkt. Zum Beispiel, wir haben ihn halt immer wieder gefüttert, immer wieder, jedes Mal, wenn er kam. Ich habe dann auch zu Matthias gesagt, egal wie oft er kommt, stell einfach immer Futter hin, biete ihm immer was an, dass sich das einprägt bei ihm. Ah, da gibt es immer was, da ist immer jemand da und die freuen sich immer und da gibt es immer Futter und das ist positiv. Und dann, als es kalt wurde, ist er natürlich auch gleich dann ins Haus gegangen. Aber diese Technik, wenn man so möchte, oder diese Taktik habe ich eben auch in meiner Annäherung an dieses, was auch immer, ich wusste nicht am Anfang, was das ist, erlebt. Da ist eine Liebe da, die konstant ist. Und ich war immer noch misstrauisch, ja, so wie unser kleiner Kater immer noch misstrauisch ist, weil die könnten ja auch mal wieder. In der Hand könnte kein Futter sein, sondern die Hand könnte irgendwas Böses mir antun. Und so war ich auch diesem Etwas gegenüber misstrauisch und habe dann tatsächlich auch das herausgefordert. So nach dem Motto, naja, aber jetzt bin ich gerade super wütend. Jetzt bist du nicht mehr liebevoll mir gegenüber. Oder ja, aber jetzt bin ich gerade total traurig oder am Ende oder erschöpft oder genervt. Jetzt ist doch keine Liebe mehr für mich da. Und ich habe sozusagen überall geprüft, 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 wie wenn man irgendwo reinstochert, an verschiedenen Stellen des Lebens, in verschiedenen Momenten, war immer meine Frage, ist jetzt diese Liebe immer noch da? Ist sie hier? Ist sie dort? Ist sie da drüben? Ist sie da hinten? In jeder Stimmung? Bin ich krank? Bin ich gesund? Habe ich Schmerzen? Geht's mir gut? Bin ich allein? Bin ich mit anderen Menschen? Bin ich unterwegs? Bin ich zu Hause? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich unwohl? Habe ich Angst? Fühle ich mich sicher? Egal, was es war, ich habe immer reingestochert, immer mit derselben Frage, ist dieses Etwas, ist diese Liebe immer noch da? Und irgendwann hatte ich, glaube ich, so viele Löcher überall reingestochert, dass so eine Art Erkenntnis kam, dieses Etwas, was ich hier finde, das ist immer da und das ist überall. Ich kann nicht da rausgehen, ich kann nicht da rausfallen, egal wohin ich gehe, da ist es. Und dann zu merken, und wow, es ist immer da, es war immer da, es wird immer da sein, es ist eine völlig andere Qualität, wie alles Irdische, ne, was irgendwo seinen Ursprung hat, das kleine Samenkorn, was dann eine Pflanze wird und irgendwann stirbt die Pflanze wieder. Und der kleine Vogel, der aus dem Ei schlüpft und dann irgendwann, hoffentlich erst im reifen Alter, nicht weil die Katze ihn schnappt, dann auch wieder stirbt. Aber da ist etwas da, das ist beständig. Das hat wie so eine ganz andere Qualität, einen ganz anderen Ausdruck. Und das war für mich ein großer Frieden zu merken, da ist etwas da, das ist immer liebevoll, das ist immer freundlich, wohlwollend und es ist ewig, es ist immer. Und die meisten von euch kennen mittlerweile meine Jesus-Geschichte, dass ich, nachdem ich so viele Jahre diese Liebe eingeatmet habe und diese göttliche Präsenz, wie mir dann irgendwann bewusst wurde, auch wahrgenommen habe und da halt begeistert immer weiter geforscht habe, dass auf einmal mir Jesus begegnet ist in einer inneren Wahrnehmung, Erfahrung. Und ich dann gleich dachte, ach, so als Coach denkt man ja immer, wenn ein Mensch begegnet, ach, ich spüre jetzt mal intuitiv rein, ne, so wie ich das auch machen würde, wenn mir ein Klient begegnet. Das ist vielleicht ein bisschen unverschämt, aber das war so mein Gedanke. Ach, ich spüre jetzt mal so rein und nehme mal die Seele wahr von Jesus und will mal so ein bisschen rausfinden, wer das eigentlich ist, was da dahinter steckt. Und er war mir auf jeden Fall immer schon sympathisch, aber ich wusste nicht, wer Jesus ist. Ich hatte keine Ahnung. Und das Erstaunliche war, nachdem ich ja so viele Jahre einfach in dieses Etwas reingespürt habe, in diese göttliche Präsenz oder Schöpfergott-Präsenz, wie man es auch immer nennen möchte, habe ich dann Jesus wahrgenommen, der als Mensch mir begegnet ist. Und als ich angefangen habe, ihn wahrzunehmen, habe ich gemerkt, Moment mal, das kenne ich. Das ist ja total komisch. Was ist das denn? Ja, und habe gemerkt, hä, bei dir ist nicht nur dieser kleine, endliche Mensch oder die Menschengestalt, sondern in dir begegnet mir sozusagen der gleiche Stoff, aus dem Gott besteht, der ist irgendwie auch in dir. Da ist, was ich im Ozean gefunden habe, begegnet mir gerade in diesem Menschen, als wäre der ganze Ozean in dir, ne? Und die ganze Tiefe von Gott und die ganze Ewigkeit von Gott. Und wow, das ist auch in dir. Und das war dann der Moment, wo mich mehr interessiert hat, wer Jesus wirklich ist und warum er das Kreuz hier auf sich genommen hat und welchen Weg er hier auf der Erde geöffnet hat. Und für mich war dann so mein, wenn man so möchte, White-Pill-Moment, also wo ich diese weiße Pille dann eingenommen habe, die einem dann aus dieser tiefen Hoffnungslosigkeit und oh, es macht ja doch alles keinen Sinn, wieder raushebt, war einfach der Moment, wo ich wahrgenommen habe, ja, es gibt das Böse hier auf der Erde, das gibt es wirklich, das weiß ich aus meiner eigenen Begegnung damit, das weiß ich von all den Menschen, die mir berichten, wie sie dem Bösen begegnet sind, welche Erfahrungen sie da persönlich gemacht haben. Und da gibt es einen Menschen, der sich diesem Bösen freiwillig in den Weg stellt oder dem entgegentritt und nicht kämpft. Total seltsam, ja, weil alles in mir, wenn mir Menschen auch nur in entferntester Entfernung begegnen, wo ich das Gefühl habe, die irgendwas mit Kindern Ungutes machen, dann sträuben sich meine Nackenhaare und ich fange innerlich an zu kämpfen. Ich fange an zu kämpfen. Das ist meine erste Reaktion. Und wenn mir das Böse begegnet, dann bin ich aufgebracht, ich fühle mich schwach, ich fühle mich getriggert, gerade irgendwie innerlich in Rage. Und hier ist jemand, der diesem Bösen sozusagen entgegenschreitet und keinerlei Widerstand ausübt, dagegen kämpft, dagegen hält. Und das ist erstmal völlig, kann man nicht verstehen. Ja, das macht auf der logischen Ebene vielleicht erstmal überhaupt keinen Sinn, weil dann geht man ja in diesem Bösen unter. Für mich war die Kreuzigung viele lange Jahre als Kind, fand ich das immer, ja, das ist das tragische Ende, ne, von dem schönen Menschenleben. Das ist etwas, er hat verloren, ich weiß gar nicht, warum sich darum dann eine ganze Religion gebildet hat, habe ich als Kind oft gedacht, warum denn auch? Das ist ja eigentlich eher was Trauriges. So wie wenn man traurig ist, dass jemand verunglückt ist oder eben umgebracht wurde, dann ist man halt traurig, aber was macht man da so ein großes Theater da draus? Und erst im Lauf der Zeit habe ich gemerkt, irgendwas ist da passiert, als er dem Bösen gegenübergetreten ist, ohne zu kämpfen. Das heißt nicht, dass wir das jetzt auf unsere menschliche Situation übertragen können und sagen, oh, ich sehe, dass mein Nachbar seinen Hund quält. Ich mache mal nichts, ja, ich gehe den Jesusweg. Nichts sagen, nichts tun, einfach nur. Nein, nein. Es geht aber darum, ein tiefes spirituelles Prinzip zu verstehen. Und dieses Prinzip, ich versuche es so gut ich kann mal darzulegen, auch wenn ich bei weitem das Gefühl habe, man kann da noch viel tiefer eintauchen und es wahrscheinlich noch viel intensiver verstehen. Aber meine Vermutung ist, dass durch unseren menschlichen Kampf gegen das Böse wir uns immer tiefer rein verstrickt haben in diese Dynamik. Manchmal sind wir selbst böse geworden. Passiert ja oft, ja, dass jemand eigentlich gute Motive hat, sich für irgendwas einsetzen will und dann in vollem Frust irgendwie eine Bombe zündet, weil er einfach keine Lust mehr hat, das alles mit anzusehen. Na, und da hat jemand ursprünglich vielleicht gute Motive gehabt, wird dann selbst böse. Und was ich jetzt schon öfter auch in meinen eigenen Heilungssitzungen, wo ich Klientin bin, erlebt habe, war, dass ich diesem Urbösen begegne, diesem Urbösen, was ich da auch bei diesen Epstein-E-Mails wahrgenommen habe, dieses Urböse, was irgendwo auf eine gewisse Art alle Menschen in seinem Griff hat und dass meine Begegnung damit zuerst war, zu merken, wie sehr ich dagegen kämpfe, wie sehr ich darin verstrickt bin, wie sehr ich da raus möchte. Und ich habe zum Glück so liebevolle Helfer und Begleiter, die dann einfach zu mir sagen, wir sind jetzt erstmal damit und das will ich dann erst gar nicht hören. Nein, 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 ich muss kämpfen, kämpfen, kämpfen und ich bin wie so ein kleiner Hamster, der immer im Kreis rumrennt und denkt, oh, die nächste Drehung, da wird es schon besser werden und dann doch auf der Stelle stehen bleibt. Und dann mit ganz viel Unterstützung ist es mir ein paar Mal gelungen, wirklich innerlich den Kampf gegen das Böse aufzugeben und einfach wirklich da zu sein. In dem Moment war mir auch immer Jesus ganz nah. Ich hatte das Gefühl, oh, das ist wie so eine Art Jesus-Trick, den ich gerade hier lerne. Weil wenn ich an den Punkt kam, wo ich wirklich keinerlei Widerstand mehr dagegen hatte und kein bisschen Verstrickung mehr damit, ist es auseinandergefallen, hat es seinen Griff verloren, seine Macht über mich ist verloren gegangen. Und ich teile das heute mit euch, weil ich glaube, dass wir momentan wieder durch so eine Phase gehen, wo Gott uns tiefer reinzieht in uns selbst, in unseren eigenen Körper. Manche von uns spüren deshalb auch mega starke körperliche Symptome und mega starke innere Bedrängnis auch zum Teil, weil wir landen in uns selbst. Wir werden da zum Teil auch reingepresst, wo unsere Verdrängungsmechanismen bisher waren, wo die Dinge sind, die wir nicht wahrnehmen konnten oder wollten, da werden wir reingeholt. Und unser Job ist, nicht dagegen zu kämpfen, weder gegen das Böse, was uns eventuell begegnet, auch aus der Vergangenheit, die Verstrickungen damit, nicht dagegen zu kämpfen, auch nicht gegen das ganze Wirrwarr in unserem Körper, in unserem eigenen Inneren, was im Grunde auch eine Folge ist von diesem Urbösen. Irgendwo all diese Herausforderungen, ne, sind Folgen davon, Echos davon. Und unser Job ist jetzt im Moment nicht zu kämpfen, nicht zu versuchen, ein kleiner, starker Mensch zu sein, der alles in den Griff bekommt und alles selber löst, sondern tatsächlich keinen Widerstand dem Bösen entgegenzubringen, sondern wirklich da zu sein und zu merken, mein Sein ist ähnlich wie Gottes Sein. Ja, diese unendliche, ewige Qualität von Gott, die nicht heute entsteht und morgen vergeht, sondern die immer da war, immer da sein wird, immer da ist. Der Stoff, aus dem ich bestehe, ist dem ähnlich. Ich gehöre viel mehr zu Gott, als dass ich zu diesen bösen Dynamiken gehöre, die, wie man sehen kann, und das ist auch das Positive an diesen ganzen E-Mails, die da und allen Machenschaften, die im Moment aufgedeckt werden, man sieht, das hat ein Ende. Das wird immer mehr ans Licht kommen, bis es komplett ausgerottet und beendet ist und hier auf der Erde nicht mehr weiter bestehen kann. Und solange wir kämpfen, tun wir so, als wären wir Teil des Bösen, was immer sich verteidigen muss, kämpfen muss, im Unfrieden sein muss, weil es keine wirkliche eigene Quelle hat, weil das Böse nicht Gott ist, sondern es ist nur eine Dynamik, die aus der Ablehnung zu Gott entstanden ist, wie so ein Strudel im Wasser, der irgendwann, wenn ihm die Puste ausgeht, auch wieder stillstehen wird. Der Ozean, Gott, Gottes Präsenz, das Leben selbst, auch dieser göttliche Funke in dir, das Leben in dir, die Essenz in dir, die ist aus einem anderen Stoff gemacht, die gehört in eine ganz andere Kategorie. Und das war dann fast in den Sitzungen, wo ich darüber hinausgehen konnte, war das fast so wie, boah, das ist doch unter meiner Würde, gegen dieses Dunkle zu kämpfen. Ich würdige das gar nicht mit meiner Aufmerksamkeit oder meiner Kraft. Ich schenke dir keinen Funken von mir. Ja, ich kann dich einfach ignorieren und atmen und sein und spüren, hier ist Gott, hier ist diese Liebe, hier ist das Leben, hier ist das Neue, was entsteht. Und dieser dunkle Bann wird im Moment einfach gebrochen. Keine Ahnung, ob ihr damit was anfangen könnt. Ich glaube, ich bin heute etwas sehr... ich weiß nicht, ob ich alles so gut rüberbringen konnte, aber irgendwie finde ich, da ist was Wichtiges drin. Und wenn ihr nur so eine Ahnung bekommt von, ah, da ist dieses Böse, was so mächtig wirkt und man denkt manchmal, man muss dagegen kämpfen und man fühlt sich klein und hoffnungslos und man kann aber in dieser Situation in die andere Richtung schauen und sagen, was ist gegenüber von dem Bösen? Na, wenn auf der einen Seite der Schatten so dunkel ist, dann guck doch mal dahin, wo das Licht ist, was diesen Schatten überhaupt wirft. Schau dahin. Und wenn du das Gefühl hast, dir begegnet dieses Böse in irgendwelchen inneren Prozessen oder in der Vergangenheit, die du verarbeitest im Moment, dass du für dich mal einen Moment ausprobierst, was passiert, wenn ich nicht mit all meiner Kraft dagegen gehe und dieses alte Schwungrad dadurch noch mehr antreibe, sondern wenn ich mal ausprobiere, ob es möglich ist, mich zurückzulehnen und zu sein. Weil das Böse kann nicht sein. Was das Böse auch nicht kann, ist kreativ sein oder schöpferisch sein. Das Böse kann nie etwas hervorbringen. Deshalb will das Böse auch immer Kinder missbrauchen oder es greift zumindest immer nach etwas, was schön ist, was rein ist, was frisch ist, was neu ist und will sich das einverleiben, weil es selbst nichts hat. Weil es leer ist, wie ein Vampir, wie ein Parasit, der nicht aus sich selber heraus bestehen kann. Und ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt in diesem Frühjahr uns als erwachende Menschen auf eine neue Schwingungsebene begeben, dass wir eben nicht in diesem dunklen, trüben, hoffnungslosen Sumpfzustand landen, in diesem Blackpill-Zustand. Ach, es macht ja doch alles keinen Sinn mehr, die alte Welt geht unter, es kommt nur Hässliches und Furchtbares ans Licht, wir sind dem hilflos ausgeliefert, da geht nichts mehr, sondern dass wir tatsächlich einen Schritt weitergehen und wahrnehmen, Gott ist ewig. Und das Leben in Gott macht eine neue Welle und eine neue Dynamik und schafft einen neuen Beginn. Und wir können entweder gemeinsam mit dem Dunklen untergehen oder uns von Gott tragen lassen in einen neuen Beginn. Und meine Einladung an uns ist, dass wir uns tragen lassen, dass wir uns inspirieren lassen, dass wir uns auf eine gewisse Weise auch nochmal neu aufwecken lassen. Das Bild, was mir für dieses Jahr kam, war das Bild von einem Tiger. Und als ich da reingespürt habe, habe ich einfach so diese warme, geschmeidige, intuitive, natürliche Kraft wahrgenommen. Nicht dieses Ich muss und oh je und ich muss es erzwingen und vom Kopf runter, sondern mehr wirklich so dieses aus dem Bauch heraus, aus der Tiefe heraus, eine ganz neue Qualität von menschlicher Kraft zu entdecken, die sich in uns entfalten möchte. Und ich fand das so spannend und habe gemerkt, da gibt es wie so drei Schritte, dass wir einerseits verstehen, was will heilen, dass wir andererseits verstehen, was möchte erschaffen werden, was sind die Potenziale, was wollen wir gestalten und dass wir auch reinspüren und wahrnehmen, was ist denn dieses neue Ich, was da gerade entsteht, was da geboren werden möchte. Ich hatte das, wie so das Gefühl, wie so drei Schritte, die einen so rauslüpfen aus dieser dunklen, ja, allgemeinen Stimmung, die im Moment die Erde bedeckt, wo wir so drei Stufen hinaufklettern und einfach merken, oh, hier oben scheint die Sonne und hier ist die gute Luft und hier habe ich wieder Kontakt zu meinem Weg und der Zukunft, die einfach durch uns jetzt auch entstehen möchte hier auf der Erde. Und weil ich das so toll fand und mich das interessiert hat und ich gedacht habe, ich möchte euch gerne dazu einladen, dass wir die Schritte gemeinsam gehen, die drei, habe ich das Tiger-Seminar konzipiert und da gibt es tatsächlich in diesem Frühjahr drei Wochenenden. Mal schauen, ob ich hier noch meinen Zettel liegen habe. Genau. Das erste Wochenende ist Anfang März, 6. bis 8. März, dann das zweite 17. bis 19. April und das dritte dann 29. bis 31. Mai. Also so Frühjahrs- und Frühlingsenergie, die nutzen wir natürlich auch. Und wenn dich das interessiert, die Anmeldung hat begonnen, es sind noch Plätze frei und wenn du magst, kannst du dich einfach noch entscheiden, dich uns anzuschließen. Wir werden körperorientierte, traumasensible Übungen machen. Wir werden Meditationen machen, eine Menge einfach auch klären und die Weichen stellen, um diese vielleicht letzten Missverständnisse auszuräumen, die uns noch im Alten festhalten. Ja, dass wir wirklich spüren, oh, es geht jetzt nach vorne ins Neue. Und ja, es passieren jetzt ganz schöne Dinge auch. Ja, das Alte zeigt uns, zieht die Decke weg und zeigt, was für hässliche Pestbeulen da sich da gesammelt haben. Aber das Neue gibt uns auch diese hoffnungsvolle Perspektive. Dann danke ich euch erstmal fürs Dabeisein, fürs Zuhören und lasst mich gern wissen, ob ihr was mit anfangen konntet heute oder ob es zu esoterisch spirituell wurde, zu abgehoben. könnt ihr mir gerne wissen lassen in den Kommentaren und dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Alles, alles Liebe und bis dann.